ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Jong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über das nachhaltig gewachsene Interesse im Ausland an koreanischer Literatur. Sie hören außerdem die Sportecke Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um die Gründung der Profi-Baseball-Liga. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi kehrt von USA und Südamerika-Reise zurück. Zwischenfall wegen US-Drohne laut Generalstab durch Kommunikationsfehler verursacht. Rekordhitze führt zu mehr Hitzepatienten. Nach seiner 11-tägigen Auslandsreise ist Präsident Lee Jae-myung am Montag zurückgekehrt. Die Reise führt ihn zuerst in die US-Stadt San Francisco und anschließend nach Brasilien, Chile und Argentinien. Auf dem Rückweg macht er einen Zwischenstopp in Frankfurt. Dort kam er mit Mitgliedern der koreanischen Gemeinde in Deutschland zusammen. Ziel der Reise waren der Aufbau eines Bündnisses für künstliche Intelligenz mit großen US-amerikanischen Technologieunternehmen sowie die Stärkung der Zusammenarbeit mit den 3 rohstoffreichen südamerikanischen Ländern im Bereich Lieferketten für Energie und kritische Mineralien. In Argentinien, seiner letzten Station der Südamerika-Reise, führte er als erster südkoreanischer Präsident seit 22 Jahren ein Gipfelgespräch mit der argentinischen Seite. Es konnte der Grundstein für die Diversifizierung der Energie- und Mineralienlieferketten gelegt werden. Die Staatsoberhäupter einigten sich, dass Südkorea nach einem probeweisen Import von 880.000 Barrel Rohöl auf Unternehmensebene in diesem Jahr, ab dem kommenden Jahr, richtig damit beginnt, argentinisches Rohöl einzuführen. Präsident Lee Jae-myung ist am Sonntag in Frankfurt mit Mitgliedern der koreanischen Gemeinde in Deutschland zusammengetroffen. Dort legt er auf dem Rückweg von seiner USA- und Südamerika-Reise einen Zwischenstopp ein. Bei dem Treffen sagte Yi, die Republik Korea und Deutschland seien sich sehr ähnlich. Beide Länder hätten den Schmerz des Kriegs und der Teilung überwunden und die Wunde am Rhein und am Han erzielt, erklärt er mit Blick auf das Wirtschaftswachstum in beiden Ländern. Yi wies auch darauf hin, dass sich die Ankunft der ersten Krankenschwestern aus Korea in Deutschland im Jahr 1966 dieses Jahr zum 60. Mal jähre. Die erste Generation der nach Deutschland entsandten Koreaner habe die deutsche Gesellschaft auf die Gewissenhaftigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Koreaner aufmerksam gemacht, sagte er. Er erwähnte auch ihren Beitrag dazu, dass Vertrauen in Korea aufgebaut und gefestigt werden konnte. Die irrtümliche Vorbereitung auf das Abfangen einer Drohne der US-Armee durch das südkoreanische Militär am 30. Juli in Paju ist durch einen Kommunikationsfehler zwischen Zuständigen verursacht worden. Das erklärte ein Vertreter des Vereinigten Generalstabs Südkoreas am Montag gegenüber Reportern. Eine Überprüfung habe ergeben, dass die US-Armee den entsprechenden Flugplan am Vortag der Übung nur per SMS mitgeteilt habe. Der Zuständige des 1. Korps des Heeres habe dies seinen Vorgesetzten nicht berichtet. Wie verlautete, habe der Zuständige gedacht, dass es sich um einen Flug eines unbemannten Luftfahrzeugs unterhalb einer bestimmten Höhe handle. Die Drohne sei jedoch höher als erwartet geflogen. Die südkoreanische Armee habe sie als unidentifiziertes Flugobjekt eingestuft und Turumi, ein militärisches Alarmsystem für eine Operation zur Flugabwehr, aktiviert. Der Generalstab wies darauf hin, dass anstelle des formellen Fluggenehmigungsverfahrens solche Benachrichtigungen per SMS üblich waren. Der Generalstab wolle das System zur Kooperation bei der Luftraumkontrolle zwischen Südkorea und den USA als Reaktion auf den Vorfall ergänzen. Die anhaltende Hitzewelle in Korea führt zu immer mehr Personen- und Sachschäden. Nach Behördenangaben wurden allein vorgestern 96 Hitzepatienten gemeldet. Im laufenden Jahr seien insgesamt 1889 Hitzepatienten registriert worden, 14 von ihnen seien gestorben. Als Folge gestiegener Temperaturen verendeten etwa 432.000 Tiere in ihren Ställen. In Fischzuchtbetrieben starben schätzungsweise 165.000 Fische. Angesichts dieser Situation erhöhte die Regierung am 27. Juli die Krisenwarnung auf die höchste Stufe. Das Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen wurde am Sonntag erstmals seit 2023 wegen der großen Hitze in die Einsatzstufe 2 versetzt. Der gemeinsame Dienst der Behörden wurde verstärkt und zusätzliches Personal in die Städte und Provinzen geschickt, um das Vorgehen angesichts der Ausnahmesituation zu koordinieren. Die südkoreanischen Exporte sind auf einen neuen Juli-Rekord gestiegen. Nach Angaben des Handels- und Industrieministeriums am Samstag legten die Ausfuhren im Juli um 62,8% zum Vorjahr auf 98,89 Milliarden Dollar zu. Damit seien den 14. Monat in Folge die Rekorde im jeweiligen Monat erneuert worden. Die Halbleiterexporte stiegen um 178,8% auf 41,01 Milliarden Dollar. Es wurde den zweiten Monat in Folge die 40-Milliarden-Schwelle übertroffen. Die Lieferungen nach China haben den zweiten Monat in Folge die Marke von 20 Milliarden Dollar durchbrochen. Die Exporte in die USA, in den südostasiatischen Staatenbund ASEAN sowie in die Europäische Union nahmen ebenfalls stark zu. Die Handelsbilanz wies im Juli einen Überschuss von 30,32 Milliarden Dollar auf. Das Plus übertraf den zweiten Monat in Folge 30 Milliarden Dollar. Der kumulierte Überschuss im Zeitraum von Januar bis Juli beläuft sich auf 168 Milliarden Dollar. Mit Nordkorea verbundene Hacker nehmen macOS, das Betriebssystem der Apple-Computer, ins Visier und verbreiten Schadsoftware. Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America. Dem Sender zufolge schrieb das US-amerikanische Cybersicherheitsunternehmen AllSecure in einem jüngst veröffentlichten Bericht, nordkoreanische Hacker lockten Nutzer auf falsche Webseiten und täuschten vor, dass macOS aktualisiert werde. Sollten Nutzer entsprechend den Anleitungen vorgehen, würden sie damit selber das Schadprogramm ins System eingeben. Bei einem erfolgreichen Angriff werde das Programm installiert, das 157 Wallets für virtuelle Vermögenswerte und wichtige von Browsern gespeicherte Informationen stehle, hieß es weiter. Nordkorea hat die Entscheidung der NATO zur Umstrukturierung ihres Transportsystems für militärisch genutzte Treibstoffe als Versuch der Kriegsvorbereitung scharf verurteilt. Zum Programmplan der NATO zur Kapazität der Treibstoffversorgungskette schrieb die staatliche Nachrichtenagentur KCNA in einem Kommentar am Samstag, man werde die gefährliche und herausfordernde Handlung der NATO niemals dulden. Der Nordatlantikrat, das wichtigste Entscheidungsgremium der NATO, hat am 22. Juli einen 27 Milliarden Euro schweren Plan zur Modernisierung der Infrastruktur zur Lagerung und Verteilung von Treibstoffen genehmigt. Dies könne nicht als bloße Gegenmaßnahme gegen Russland angesehen werden, argumentierte KCNA. Hyundai Motor und Kia haben in der ersten Jahreshälfte einen neuen Halbjahresrekord beim Absatz von Elektroautos in Europa erzielt. Die koreanischen Automobilhersteller gaben am Sonntag bekannt, dass sie von Januar bis Juni 131.032 E-Autos in Europa verkauft hatten. Dies entspricht einem Anstieg von 41,8% gegenüber dem bisherigen Rekord, der im zweiten Halbjahr des Vorjahres verzeichnet worden war. Es wird erwartet, dass der Jahresabsatz erstmals die 200.000er-Marke überschreiten wird, sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen. Bisher konnten Hyundai und Kia insgesamt 1,047 Millionen E-Autos auf dem europäischen Markt absetzen. Im Mai wurde erstmals die 1-Million-Marke überschritten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um die Gründung der professionellen Baseball-Liga in Korea. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören Der Mantel von Song Suk-jae vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um Nordkoreas 8.3-Bewegung zur Konsumgüterproduktion. Am Donnerstag berichten wir in Musik verbindet über Ipju, den Herbstbeginn nach dem traditionellen Kalender. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit dem Schweizer Filmregisseur koreanischer Herkunft, Jin Hae-seop. Am Samstag hören Sie unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Kyung-ha zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Als erstes berichten wir heute darüber, dass Nordkorea Arbeiten für die Grenzmarkierung an der militärischen Demarkationslinie vorantreibt. Bäume und Pflanzen wurden in der DMZ gerodet und eine taktische Straße gebaut. Am Panmunjeom werden offenbar Reparaturarbeiten durchgeführt und das Gebäude wird abgeschirmt, damit es von außen nicht einsehbar ist. Im Anschluss hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es darum, dass spätestens seit Hangangs internationalem Durchbruch das Interesse an koreanischer Literatur weltweit wächst. Immer mehr ausländische Leser greifen zu koreanischen Büchern und entdecken die Vielfalt der koreanischen Literatur. Zum Schluss hören Sie den Ausdruck der Woche. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Jung Hyeop singt Warum bist du jetzt gekommen?
Wenn ich ja war nie. 어디에 있었던 거니 조금은 늦은 듯 이제야 만났네 넌 사랑을 믿니 이런 게 운명인 거니 달달한 말들 내게 들리네 내 앞에 서 있는 네가 내 앞에 서 있는 네가
Nordkorea beschleunigt die Arbeiten zur Errichtung einer Grenzlinie im Bereich nahe der demilitarisierten Zone oder DMZ. Nordkorea hat offenbar den Bau mehrerer Gebäude in der Nähe der DMZ vorangetrieben, die als Anlagen für Mehrfachraketenwerfer gesehen werden. Außerdem wurde am Panmunjom, ein Gebäude im nordkoreanischen Bereich der Joint Security Area in Panmunjom, ein Sichtschutz angebracht. Nordkorea hatte sich seit 2024 mit der Markierung der Grenzlinie beeilt. Anhand von Satellitenfotos kann man feststellen, dass die Rodung, welche die Anfangsphase einer Grenzmarkierung bildet, inzwischen faktisch abgeschlossen wurde. Das Gebiet zwischen Nord- und Südkorea wurde schon immer anders verwaltet als gewöhnliche Landesgrenzen. Von der militärischen Demarkationslinie, der eigentlichen Trennlinie zwischen beiden Koreas aus, existiert eine jeweils 2 Kilometer breite Pufferzone nach Norden und Süden. Nordkorea plant offenbar, die Grenze wie eine herkömmliche Staatsgrenze durch eine klar gezogene Linie vollständig abzuriegeln. Diese Linie ist jedoch umstritten. Die Linie, die Nordkorea als Grenze markiert, geht von der militärischen Demarkationslinie aus. 1953, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens, wurden 1292 Schilder aufgestellt und damit die eigentliche Trennlinie MDL kenntlich gemacht. Mittlerweile sind die meisten Schilder abhanden gekommen oder wurden zerstört, sodass nur noch etwa 200 übrig geblieben sind. Seitdem gibt es zwischen Nord- und Südkorea sowie dem Kommando der Vereinten Nationen unterschiedliche Auffassungen darüber, wo genau die militärische Trennlinie zwischen beiden Koreas verläuft. Im vergangenen Jahr hatte das südkoreanische Militär in Richtung der nordkoreanischen Soldaten, die an der Grenzmarkierung arbeiteten, Warnschüsse abgegeben, weil deren Auffassung von der Grenzlinie nicht richtig sei. Weil Nord- und Südkorea unterschiedliche Auffassungen über den Verlauf der militärischen Demarkationslinie haben, ging Südkorea davon aus, dass die bei den Arbeiten eingesetzten nordkoreanischen Soldaten die MDL überschritten hatten. Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat im letzten Jahr der nordkoreanischen Seite Militärgespräche vorgeschlagen, um Differenzen bei der Einschätzung des Verlaufs der MDL auszuräumen. Nordkorea hatte darauf nicht geantwortet. Einem Regierungsvertreter zufolge habe Nordkorea seit April im Umfeld des Panmunjom eine große Sichtschutzanlage installiert, um zu verhindern, dass das Gebäude von außen einsehbar ist. Das südkoreanische Militär geht davon aus, dass Panmunjom abgeschirmt wurde, damit Sanierungsarbeiten an dem Gebäude vom südkoreanischen Militär nicht beobachtet werden können. Auch in der Nähe der demilitarisierten Zone DMZ wurden Gebäude entdeckt, bei denen es sich vermutlich um Anlagen in Zusammenhang mit Mehrfachraketenwerfern handelt. Der US-amerikanische Sender Radio Free Asia interpretiert den groß angelegten Neubau von Gebäuden für Mehrfachraketenwerfer, die für Angriffe gegen Südkorea vorgesehen sein könnten, als Teil der von Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un angeordneten Maßnahmen zur Umwandlung des DMZ-Gebietes in eine reguläre Grenzzone. Nach Angaben von Radio Free Asia zeigen Satellitenbilder aus den Jahren 2023 bis zum vergangenen Jahr, dass an mehreren kleinen nordkoreanischen Militärstützpunkten südlich der Stadt Kaesong und nördlich des Han-Flusses insgesamt 21 Gebäude mit einer Länge von jeweils etwa 52 Metern errichtet wurden. Die Gebäude verfügen über hohe Decken, Zufahrtswege für Fahrzeuge an beiden Seiten sowie angeschlossene Büroräume und weitere Einrichtungen. Aufgrund der Lage und der baulichen Struktur besteht laut RFA die Möglichkeit, dass diese Anlagen zur Lagerung und Wartung von Startfahrzeugen für Raketen oder von Mehrfachraketenwerfern genutzt werden. Satellitenbilder von der Front in der Nähe des Han-Han-Flusses zeigen außerdem, dass eine taktische Straße entstanden ist, die es zuvor nicht gegeben hatte. Zuvor mussten nordkoreanische Truppen zu Fuß durch dichte Wälder gehen, wenn sie sich Südkorea annähern wollten, weil die taktische Straße 300 Kilometer von der MDL entfernt lag. Die neu angelegte taktische Straße ermöglicht es ihnen, mit dem Fahrzeug schneller bis zur Grenze zu kommen. Auf die topografischen Veränderungen, die sich dadurch an der DMZ ergeben, reagiert auch das südkoreanische Militär. Die bisherigen Richtlinien für das südkoreanische Militär zu Nordkoreas Vorgehen basierten darauf, dass es auf beiden Seiten eine Pufferzone an der Grenzlinie gibt. Wenn sich nordkoreanische Soldaten auf weniger als 50 Meter der MDL nähern, erfolgt eine Warnung. Experten weisen darauf hin, dass die DMZ auf nördlicher Seite verschwinden könnte, wenn Nordkorea die Grenze zu einer uneinnehmbaren Festung macht. Professor Cho Yong-un von der Gyeongnam-Universität, ein früherer Berater für Nordkorea-Politik im Verteidigungsministerium, sagte, zum Zeitpunkt des Militärabkommens vom 19. September 2018 lagen die nächstgelegenen Beobachtungsposten von Nord- und Südkorea 700 Meter voneinander entfernt. Wenn Nordkorea seine militärische Präsenz bis an die militärische Demarkationslinie ausweiten würde, könnte sich dieser Abstand auf nur noch 350 Meter verkürzen. Je näher die Truppen sich gegenüberstehen, desto höher sei auch das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zwischenfälle. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Ho Seon vom K-League Club Jeju SK ist das erste koreanische Torwart in einen der großen europäischen Ligen gewechselt. Jeju SK teilte mit, dass das Eigengewächs auf Leihbasis zum Rekordmeister FC Bayern München wechseln werde. Der Leihvertrag gelte für 6 Monate bis Januar 2027 mit der Option auf eine feste Verpflichtung.
Der diesmalige Transfer ist das erste große erfolgreiche Ergebnis der Partnerschaft zwischen Jeju SK und RNG, die im September 2025 geschlossen wurde. RNG ist eine globale Plattform zur Förderung des Fußballnachwuchses, die 2023 gemeinsam vom FC Bayern München und dem MLS-Club Los Angeles FC, dem Verein von Stürmer Son Heung-min, gegründet wurde. Jeju ist der erste Partnerclub dieser Plattform in Asien. Im Januar dieses Jahres nahm Ho Jae-won im Rahmen des RNG-Programms einen Monat lang an einem Fördertraining am Bayern Campus in München teil. Im Juni wurde der 18-Jährige als erster Nachwuchsspieler von Jeju für den München World Squad 2026 nominiert und absolvierte Trainingseinheiten sowie Testspiele in Jeju, Paju und Deutschland. Bayern München schätzte das Tempo, mit dem sich Ho Jae-won entwickelte, sowie seine Anpassungsfähigkeit und entschied sich, den Koreaner zu verpflichten.
Ho Jae-won ist 1,95 Meter groß und wiegt 83 Kilogramm. Mit der Aufnahme in den endgültigen Kader der südkoreanischen U17-Nationalmannschaft für die FIFA U17-Weltmeisterschaft 2025 stellte er sein Potenzial unter Beweis. Vor Beginn dieser Saison unterzeichnete er mit Jeju einen Semi-Profi-Vertrag und legte damit den Grundstein für den Einstieg in den Profifußball. Morgen, am Dienstagabend, ist beim Freundschaftsspiel Jeju SK gegen Bayern München im Jeju World Cup Stadion eine offizielle Begrüßung und Vorstellung von Ho Jae-won beim FC Bayern München vorgesehen. Und wir haben eine weitere Meldung zu einem Transfer eines koreanischen Fußballspielers zu einem Verein der Bundesliga. Ihoze, Stürmer des K-League-Clubs Pohang Steelers, ist überraschend zum deutschen Zweitligisten SV Darmstadt 98 gewechselt. SV Darmstadt hatte am 29. Juli auf der Homepage des Vereins darüber informiert, dass er den Koreaner unter Vertrag genommen habe.
Darmstadts Sportdirektor Paul Ferni sagte, er habe Ihoze schon seit längerer Zeit bei seiner Entwicklung beobachtet und in diesem Sommer die Gelegenheit bekommen, ihn zu verpflichten. I sei ein kraftvoller Mittelstürmer, der sich insbesondere durch seine starke Physis und seine Treffsicherheit auszeichne. I sagte, er sei glücklich, in Deutschland seine Karriere fortsetzen zu können. Es freue ihn, bei einem hervorragenden Verein mit Tradition unterschrieben zu haben. Als Dank dafür, dass man ihn aufgenommen habe, wolle er sein Bestes geben und viele Tore schießen. Yi-Hu Jae ist der Sohn des ehemaligen Nationalspielers und Trainers von Yenbin, Yi Gi-Hyung. Er debütierte 2021 beim Club Pohang Steelers als Profi.
Mit jeder Saison erhielt Yi-Hu Jae mehr Spielzeit und entwickelte sich immer weiter. 2023 erzielte er 8 Tore, 2024 9 und 2025 schließlich 15 Treffer. Im Juni letzten Jahres wurde er in das Nationalteam unter dem früheren Trainer Hong Myung-bo berufen. Er debütierte in der Nationalelf beim Ostasien-Pokal. Im Spiel gegen Hongkong schoss er sein Debüttor in einem A-Länderspiel. Yi-Hu Jae hat in der aktuellen Saison 20 Spiele in der K-League absolviert und 8 Treffer erzielt. In der Sommertransferperiode unterschrieb er bei Darmstadt und spielt damit erstmals in einem europäischen Verein.
SV Darmstadt wurde 1898 gegründet und blickt auf eine fast 130-jährige Vereinsgeschichte zurück. Für den Club haben schon mehrere Koreaner gespielt. Nach der koreanischen Fußballlegende Cha Bom-geun, der dort 1978 und 79 spielte, sowie Kim Jin-guk und Kim In-hae, Chi Dong-won und Paek Seung-ho, ist Yi-Hu Jae der 6. Südkoreaner, der das Trikot von Darmstadt 98 trägt.
Nun zur letzten Meldung für heute. An Se-young hat sich nach ihrer Verletzung am linken Fuß zum ersten Mal über ihr Comeback geäußert. Die Badminton-Königin sagte bei einer Veranstaltung zur Feier der Herausgabe einer Medaille zu ihrem Gedenken, im Vergleich zu ihrer Lage unmittelbar nach der Verletzung habe sich ihre körperliche Verfassung deutlich verbessert. Sie nehme deshalb wieder regulär am Mannschaftstraining teil. Sie trainiere mit dem Ziel, an der Weltmeisterschaft ab 17. August in Neu-Delhi teilzunehmen.
An Se-young hatte vor dem Achtelfinale der Japan Open am 15. Juli große Schmerzen an der Außenseite ihres linken Fußes verspürt und war aus dem Turnier ausgestiegen. Es handelte sich um die Stelle, die ihr schon mehrmals in der Vergangenheit Probleme bereitet hatte. Sie ließ auch die China Open aus, die im Anschluss stattfanden, und unterzog sich in Korea einer genauen medizinischen Untersuchung und konzentrierte sich anschließend auf die Reha. Sie sagte, sie mache aufgrund ihrer Verletzung zwar vorübergehend eine Pause, betrachte diese Zeit aber als Gelegenheit, sich neu aufzubauen, damit sie noch lange gesund auf dem Platz stehen könne. Sie werde ihr Bestes geben, um bald zurückzukehren.
Die koreanische Münz- und Prägeanstalt veröffentlichte bei der Veranstaltung eine Gold- und Silbermedaille zum Gedenken daran, dass An Se-young als erste asiatische Badmintonspielerin im Einzel den Grand Slam geschafft hatte. An Se-young sagte, es sei eine große Ehre für sie, dass eine Gedenkmedaille herausgegeben wird. Es sei etwas ganz Besonderes, den Moment des Sieges als Medaille festzuhalten. Das waren für heute die Meldungen vom Sport.
Tschüss, bis nächste Woche.
Das durch den Nobelpreisgewinn der Autorin Han Gang sprunghaft gestiegene Interesse an der koreanischen Literatur war keine Eintagsfliege. Im Gegenteil, die internationale Leserschaft koreanischer Literatur wächst. Der Erfolg der koreanischen Autorin trägt dazu bei, dass weltweit immer mehr Interesse an koreanischer Literatur geweckt wird. Im letzten Jahr wurden 1.197.557 Exemplare von Übersetzungen koreanischer Literatur im Ausland verkauft. Dies sind im Vergleich zu 2024 228 Exemplare mehr und die bisher höchste Zahl. Der Zuwachs ist zwar nicht groß, die Bedeutung liegt jedoch darin, dass die Verkaufszahlen 2 Jahre in Folge sowohl vor als auch nach der Nobelpreisverleihung mit rund 1,2 Millionen Exemplaren auf einem hohen Niveau blieben. Das Koreanische Institut für Literaturübersetzung, das dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus unterstellt ist, teilte mit, dass von den 1026 Büchern, deren Übersetzung es von 2021 bis 2025 unterstützt hat, 3.580.000 Exemplare in 40 Sprachräumen verkauft wurden. Das entspricht einem Anstieg von 900.000 Exemplaren gegenüber der im Vorjahr in derselben Untersuchung veröffentlichten kumulierten Verkaufszahl von 2,68 Millionen Exemplaren. Das am häufigsten verkaufte Buch war Han Gangs Unmöglicher Abschied. Von diesem Roman wurden von 2023 bis letztes Jahr in 13 Ländern, darunter England und Frankreich, etwa 300.000 Exemplare verkauft. Dies sind 8% aller verkauften Bücher. Die restlichen 90% verteilten sich auf unterschiedliche Autoren und unterschiedliche Werke. Der globale Erfolg Han Gangs hat nicht nur das Interesse an koreanischer Literatur gesteigert, sondern auch die Grundlage für deren internationale Vermarktung erweitert. Im vergangenen Jahr wurden 50 übersetzte Bücher im Ausland jeweils mehr als 5000 Mal verkauft. Davon überschritten 28 Titel die Marke von 10.000 verkauften Exemplaren. 7 Werke, darunter Han Gangs englische Ausgabe von Griechischstunden, Sonom Pyeongs russische Ausgabe von Die stolze Fuchsschwanz Serie 1, Das unheimliche Missionscamp, sowie Kim Kung-suks spanische Ausgabe von Der Baum der Hoffnung wurden seit 2023 3 Jahre in Folge jeweils mehr als 4000 Mal pro Jahr verkauft. Dies zeigt, dass sich in verschiedenen Sprachräumen koreanische Literatur zu dauerhaften Bestsellern entwickelt hat, die nicht nur von der kurzfristigen Popularität neuer Titel profitieren, sondern kontinuierlich gelesen werden. Auch Bücher, die vor dem Hintergrund von alltäglichen Räumen wie Buchhandlung und Convenience Store über Trost und Solidarität erzählen, also sogenannte Healing-Romane, haben die Herzen der ausländischen Leser gewonnen. Willkommen in der Hyunamdong Buchhandlung von Hwang Bo-reum wurde in 6 Übersetzungen rund 88.000 Mal verkauft, während von Kim Ho-yeons Die unbequeme Buchhandlung in 9 Übersetzungen etwa 66.000 Exemplare abgesetzt wurden. Chun Su-yong, Leiter des Übersetzungsinstituts, sagte, dass die Auslandsverkäufe 2 Jahre in Folge bei rund 1,2 Millionen Exemplaren lagen und die Zahl der mit Unterstützung veröffentlichten Titel in den vergangenen 5 Jahren 1000 überschritten hat. Dies zeigt, dass die internationale Verbreitung koreanischer Literatur nicht nur ein vorübergehendes Phänomen ist, sondern auf einer nachhaltigen Leserbasis beruhe.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. In der koreanischen Kultur spielt der Kontext eine besonders wichtige Rolle. Deshalb ist auch die nonverbale Kommunikation von großer Bedeutung. Ein Begriff, der das wohl am besten beschreibt, ist Nunchi. Mit Nunchi ist die Fähigkeit gemeint, die Gedanken oder Gefühle anderer Menschen in einer bestimmten Situation wahrzunehmen. Man achtet auf Mimik, Gestik oder die Stimmung im Raum und passt das eigene Verhalten entsprechend an. Wer das besonders gut kann, über den sagt man Nunchiga Barda, also er oder sie hat ein gutes Gespür für andere. Fehlt dieses Gespür, heißt es dagegen Nunchiga Obda. Gerade weil in Korea vieles eher indirekt ausgedrückt wird, gilt Nunchi bis heute als eine wichtige soziale Fähigkeit. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft. Vor allem jüngere Menschen sprechen ihre Meinung immer häufiger direkt aus. Auch deshalb verändert sich die Bedeutung von Nunchi langsam mit der Zeit. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war es in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss Meine Liebe, über die ich nicht sprechen kann, gesungen von Dongmuron, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
때론 느껴 서러워지는데 귀 맞은 채로 서성이는 마음에 날 불러주오 나지막히 말없이 그대를 보면 소리 없이 걸었던 날처럼 아직은 난
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Busen saiya. Busen saiya heißt auf Deutsch so viel wie Wie stehen Sie zueinander oder Was ist zwischen euch? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Park Jin-seok ruft die beste Freundin und Kollegin seiner Frau, Sung Mi-jin, an und fragt, was zwischen seinem Schwager und ihr ist.
Wie?
Du, Sarah, was ist das?
맥주 찌꿀고 한 게 누군데?
바람 쐰다고 나가서. 지금 남의 집에서 뭐 하는 거야?
내가 바람 쐬다 친구 보러 가든 말든 넌 남자랑 여자랑만 있으면 다 그렇고 그런 사이니? 네 집구석이나 걱정해.
An einer Stelle sagt Park Jin-seok hier, 너 재아랑 무슨 사이야? Was ist zwischen 재아 und dir?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
무슨 사이야?
Mit "무슨 사이야" kann man zum einen fragen, in was für einer Beziehung zwei Menschen zueinander stehen. 둘이 닮았네. 무슨 사이야? 사촌이에요. Die beiden sehen sich ähnlich. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Sie sind Cousins. Hier noch ein Beispiel. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야? 아빠예요. Er holt sie immer ab. In welcher Beziehung stehen sie zueinander? Er ist ihr Vater. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요. 저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
저분이 항상 데리러 오시네. 무슨 사이야?
아빠예요.
Zum anderen kann man damit fragen, ob jemand eine romantische Beziehung mit jemandem hat. A랑 자꾸 붙어 다니던데 무슨 사이야? 우리 사귀어. Du bist ständig mit A zusammen. Was ist zwischen euch beiden? Wir sind ein Paar. Hier noch ein Beispiel. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야? 아무 사이 아니야. A und du wirken eng. Was ist zwischen euch? Da ist nichts. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야. 분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
분위기가 묘한데 A랑 무슨 사이야?
아무 사이 아니야.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 무슨 사이야 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Anne Stanko. Anhand von prägenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. In unserer heutigen 19. Folge geht es um die Gründung der koreanischen Profi-Baseball-Liga und ihre Bedeutung für den Profisport. Der Picky-Picky-Picky-Tanz ging im vergangenen Jahr weltweit viral. Die Cheerleader der Kia Tigers führten den Tanz auf, als ein Werfer ihrer Baseballmannschaft einen Schlagmann mit einem Strikeout ausschaltete. Unzählige Parodien wurden erstellt und Picky-Picky-Dance-Challenges verbreiteten sich im Internet. Einzigartige, energiegeladene Fankultur Koreas erregte große Aufmerksamkeit bei Baseballfans auf der ganzen Welt und Reiseveranstalter begannen, Baseballtouren anzubieten. Im Jahr 1982 wurde Koreas erste professionelle Baseballliga gegründet.
여러분 안녕하십니까? 여기는 서울운동장 야구장입니다. 한국 스포츠사의 새로운 장을 펼치게 될 우리나라의 그 프로야구가 드디어 오늘 이곳 서울운동장에서 화려한 축하쇼 개막식과 더불어서 첫 번째 게임에 들어감에 따라
사실은 프로복싱이 있었고 프로레슬링이 있었죠. 그러나 리그를
Es gab in Korea schon vorher Profisportarten wie Boxen oder Wrestling. Aber erst in den 1980er Jahren wurden Profispiele in Ligen organisiert und die KBO-Liga war die erste ihrer Art.
했던 것이고 그 문을 열었던 것이 1982년에 프로야구 개막이 아니었나.
프로스포츠가 발달한 나라들을 따져보면 이른바 선진국이라고 볼 수 있거든요.
Profisport entwickelte sich hauptsächlich in Industrieländern. Man könnte sagen, dass Korea sich 1982 mit der Gründung der KBO-Liga vom Entwicklungsland zum Industriestaat gewandelt hat.
선진국을 표방하는 그 대열로 올라섰다 이렇게 봐도 될 것 같습니다.
So begann in Korea die Ära des Profisports. Heute ist Profi-Baseball ein unverzichtbarer Teil der koreanischen Kultur. Der Sport Baseball wurde erstmals 1905 in Korea eingeführt. Der amerikanische Missionar Philip Gillette brachte jungen koreanischen Christen das Spiel bei und gründete das erste YMCA Baseball Team in Seoul. Nach der Befreiung des Landes von der japanischen Kolonialherrschaft wurde 1946 der Joseon Baseball Verband gegründet, der 1972 offiziell der International Baseball Association beitrat. In den 1960er Jahren florierten Amateurturniere und Baseball wurde zu einer der beliebtesten Sportarten Koreas. In den 1970er Jahren erlebte Schulbaseball seine Blütezeit. Dann kam der 27. März 1982. Korea bekam seine erste professionelle Baseball-Liga. Das erste Spiel wurde zwischen den MBC Blue Dragons und den Samsung Lions ausgetragen. Die Samsung Lions führten zunächst deutlich, doch in einem dramatischen Spiel glichen die Blue Dragons im siebten Inning aus. Im zehnten Inning, bei zwei Spielern im Out und Fallen Bases, schlug Lee Jong-do von den Blue Dragons einen Home Run über den linken Zaun. Dieser grandiose Home Run bescherte den Blue Dragons einen dramatischen Sieg. Das Eröffnungsspiel zeigt sofort, was Profi-Baseball leisten kann. KBS-Journalist Han Song-yun erinnert sich.
Samsung Lions에는 국가대표 출신이 8명이나 있다라는 것이었고요. MBC 청년
같은 경우는 Samsung Lions hatten 8 Spieler in ihren Reihen, die früher in der Nationalmannschaft gespielt hatten, während die MBC Blue Dragons Park In-chon aufstellten, der zuvor in der japanischen Profiliga aktiv gewesen war und zu dieser Zeit sowohl als Trainer als auch als Spieler fungierte. Auf dem Papier waren die Lions dem Team der Blue Dragons deutlich überlegen. Doch der Sieg ging schließlich an die Blue Dragons, nachdem Lee Jong-do im 10. Inning einen Grand Slam schlug und das Spiel mit einem 11-7 für den Außenseiter entschied. Den Menschen wurde klar, dass Statistiken nicht alles sind. Der heutige Sieger kann leicht zum Verlierer von morgen werden. So eroberte Profi-Baseball dank seiner Dramatik in kürzester Zeit die Herzen der Koreaner.
그 출범과 함께 단기간에 국민들 속으로 파고들었다라고 이야기할 수가 있습니다.
Anfangs gab es in der KBO League nur 6 Teams. Die Hetto Tigers, die MBC Blue Dragons, die Lotte Giants, die Samsung Lions, die OB Bears und die Sami Superstars. Die OB Bears wurden Meister der ersten Saison. Park Chul-sun von den Bears gewann 22 Spiele in Folge, was bis dahin weltweit noch niemandem gelungen war. Im Gründungsjahr der Liga gewann Korea den Baseball-Weltcup. Dies hob den koreanischen Baseball noch einmal auf ein anderes Niveau. 1994 trat mit Park Chan-ho der erste Koreaner in der amerikanischen Major League an.
13개의 선진쇼를 벌인 뒤 9회 마지막 타자를 홍공 처리. 박찬호가 94년 메이저리그 진출 이후 첫 완봉승 감격을 누리는 순간입니다.
Park Chan-ho's Einstieg bei den LA Dodgers weckte das Interesse der Koreaner an der MLB in Amerika, minderte aber das an der KBO in Korea. Han Song-yoon erklärt.
메이저리그 중계방송을 처음으로 안방에서 볼 수 있었던 시절이었고 그러다 보니까 문화 충격이라는 걸 느꼈던 면이 있어요.
Koreaner konnten nun MLB-Spiele zu Hause im Fernsehen verfolgen und sie sahen die kulturellen Unterschiede im Vergleich zur KBO. Dann überdeckte auch die fieberhafte Begeisterung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 das Interesse für den heimischen Baseballsport. In den Jahren 2005 und 2006 spielte Lee Sun-yeop für die Yomiuri Giants, eines der beliebtesten Teams der japanischen Baseballliga. Koreanische Fans sahen morgens MLB-Spiele und nachmittags Spiele der japanischen Profiliga, anstatt die heimischen Baseballspiele zu verfolgen. Diese Jahre waren die schwierigste Zeit für den koreanischen Profi-Baseball.
이것이 프로야구에 있어서 가장 위기의 시기였다라고 볼 수가 있었습니다.
Doch schon bald gab es einen weiteren Wendepunkt. Das World Baseball Classic im Jahr 2006. Das koreanische Team besiegte die Vereinigten Staaten und Japan, gewann 6 Spiele in Folge und bewies damit Zähigkeit und Kampfgeist. Auch wenn Korea den Titel nicht gewann, verhalf das WBC dem koreanischen Profi-Baseball dazu, sich auf der globalen Bühne zu etablieren. Dann kam Olympia 2008 in Peking. Im Halbfinale gegen Japan erzielte Lee Sun-yeop einen entscheidenden Home Run. Im Finale siegte Korea 3-2 gegen Kuba. 9 Spiele, 9 Siege, die Goldmedaille. Der 23. August, der Tag, an dem Korea Gold gewann, wurde zum Baseball-Tag.
Damals funktionierte das Zusammenspiel zwischen Jung und Alt perfekt. Die Pitcher Ryu Hyun-jin und Kim Kwang-hyun, die damals erst 21 bzw. 20 Jahre alt waren, verteidigten den Werferhügel mit Bravour. Lee Sun-yeop, der bereits ein erfahrener Spieler war, verlieh dem gesamten Verlauf eine besondere Dramatik. Die Spieler spürten, dass der Baseballsport in Korea in der Krise steckte und der Gewinn der olympischen Goldmedaille einen neuen Boom auslösen könnte. Es ist immer noch unglaublich, dass Korea alle 9 Spiele gewonnen hat.
지금 생각해도 믿기지 않는 그런 올림픽 금메달 신화를 만들어냈습니다.
Dank Olympia und WBC wurde Baseball wieder beliebt. Heute gibt es 10 Teams in der KBO, die SSG Lenders, die LG Twins, die Tucson Bears, die Kium Heroes, die Samsung Lions, die NC Dinos, die Hanwha Eagles, die Lotte Giants, die Kia Tigers und KT Wiz. 2024 kamen über 10 Millionen Zuschauer. Zum ersten Mal sahen bereits in der ersten Saisonhälfte über 7 Millionen Menschen Spiele im Stadion. Koreanischer Baseball erlebt eine neue goldene Ära. Han Sung-yoon erläutert.
우리나라처럼 이렇게 폭발적으로 리그가 성장하고 있는 나라들이 없습니다.
Kein anderes Land hat eine Baseball-Liga, die ein derart explosives Wachstum durchlaufen hat. Die Zukunft des koreanischen Baseballs ist vielversprechend, da über 55% der koreanischen Fans junge Menschen sind, insbesondere Frauen in ihren 20ern und 30ern. Männer mittleren Alters pflegten die Spieler früher zu beschimpfen, wenn ihr Lieblingsteam oder Spieler nicht gut abschnitt. Die jungen Frauen von heute kritisieren die Spieler nicht, sondern feuern sie stattdessen umso stärker an. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit des Baseballs bei jungen Menschen ist seine Unvorhersehbarkeit. Solche Faktoren befeuern die Hingabe junger Baseballfans für den Profi-Baseball.
있거든요. 그것이 대한민국에서는 프로야구의 인기로 이어진 측면이 있다라고 봐야 되고요.
Ein wichtiger Faktor ist Koreas einzigartige Fankultur. Laut einer KBO-Umfrage aus dem Jahr 2024 fanden über 40% die Fangesänge am einprägsamsten. Die New York Times schrieb, ein KBO-Spiel ist wie ein Rockkonzert. Professor Ojeon erklärt.
확실히 이제 관중석의 분위기가 달라요. 미국 야구는 관중들이
Die Stadionatmosphäre in Korea ist ganz anders als in den USA. Amerikanische Baseballfans feuern ihre Teams nicht in so organisierter Weise an. Das Anfeuern in Korea ist Unterhaltung. Manche Zuschauer gehen nicht wegen des Baseballspiels ins Stadion, sondern um die Atmosphäre zu genießen. Es wird gemeinsam mit den Cheerleadern und anderen Zuschauern gesungen und getanzt.
누리고 즐기는 그러한 좀 종합 문화적인 엔터테인먼트적인 성격이 강하다.
Auch die Stadien selbst gewinnen immer größere Bedeutung. Viele wurden neu gebaut oder renoviert mit Grillzonen und Picknickwiesen. Es gibt Hähnchen und Bier und viele Franchise-Angebote. Stadien sind heute Freizeitparks mit Sport, Entertainment und Essen. Über 10 Millionen Tickets allein 2024. Stadien mit Sport- und Unterhaltungsprogramm. Viele Touristen als Zuschauer. Seit 1982 ist der Profi-Baseball in Korea ein Riesenerfolg. Sie hörten den 19. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anne Schenko.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.